Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Ein Jahr ist es nun her, dass FTI Insolvenz angemeldet hat. Das hatte herbe Folgen, unter anderem für die Unternehmen TVG, RTG und auch F24. Darauf wollen wir heute schauen. Wir wollen auf diese Unternehmen schauen und welche Chancen und Risiken sie quasi, welche damit verknüpft waren und wie F24, RTG und TVG damit umgegangen sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch eingeschaltet habt. Herzlich willkommen. Und natürlich freuen wir uns über die Talkgäste, die extra zu uns nach Hamburg gekommen sind. Das freut uns, dass ihr alle dabei seid. Zum einen ist das Thomas Böse, Direktor Strategie und Geschäftsentwicklung von der Raiffeisen Touristik Group. Herzlich willkommen. Hallo, ja. Herr Böse. Außerdem die Birgit Aust, Geschäftsführerin von der TVG Reisepro Kooperation. Schön, dass Sie da sind. Und der Göran Giegler, Geschäftsführer von R24, dem Touristikdienstleister. Schön, hallo. Dass wir hier so versammelt sind. Natürlich auch genau. Alexander Krug, Chefredakteur.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Bei mir ist es weniger eine Überraschung. Ich bin öfters hier, aber genau, ich freue mich auch. Schön, dass ihr alle hier den Weg gefunden habt.
Wir haben hier eine schöne versammelte Runde. Ja, wir wollen als erstes ganz gerne zurückblicken. Was bedeutet es eigentlich? Herr Böse, vielleicht mögen Sie einmal erzählen, was war das für Sie also persönlich und wie sind Sie sozusagen mit dieser ganzen Insolvenz umgegangen? Was bedeutet das für RTG vielleicht zunächst?
Naja, ich glaube, es war für die ganze Branche schon ein herber Einschlag. Wir hatten ja gerade 2019 die Thomas Cook Insolvenz, standen so ein bisschen noch unter dem Schock. Dann war die Pandemie, dann ging es endlich wieder los und dann war das FDI-Thema. Also ich glaube, für die Branche war das schon nochmal ein herber Einschlag, für uns als Firmengruppe natürlich auch. Wir hatten Verbindungen zur FDI über die TVG, über Sonnenklar. Wir waren großer Umsatzbringer und es war keine schöne Zeit. Im Nachgang, jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Termin, habe ich mir überlegt, was ist dieses Jahr passiert. Ich finde, es ist eigentlich schon ein Stück weit weg. Mhm. Es ist schnell gegangen irgendwie. Also es ist gefühlt ganz schnell auch die Lücke geschlossen worden. Mhm. Also Wirtschaft lässt keine Lücke, das bestätigt sich in diesem Fall.
Der Markt funktioniert.
Ne? Wunderbar. Ich finde, wir haben als Branche einen sehr guten Job gemacht am Kunden. Mhm. In der Phase, wo ja wahnsinnig viele Verbraucher unterwegs waren mit FDI, hat die Branche einmal mehr gezeigt, dass wir das können, dass wir die Leute zurückholen, dass es auf Verbraucherseite nicht ein Problem gibt. Mhm. Und es wurde in meiner Wahrnehmung ganz gut abgearbeitet. Das zieht sich jetzt rein mit Deutscher Reisesicherungsfonds, da werden wir vielleicht später noch drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall,
das ist ein aktuelles Thema. Aber das sind Themen, wo ich sage, ja, also schade, am meisten leid tut es mir um die Mitarbeiter. Gerade bei FDI waren ja viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht Jahre, sondern Jahrzehnte in München waren. Das waren ganz geschlossene, tolle, kompetente Teams, auch Reisebüro nahe, da habe ich schon ein weinendes Auge. Aber Wirtschaft ist so.
Ja, Wirtschaft ist so, genau. Vielleicht schauen wir einmal auf diese Beteiligung, die Sie ja auch angesprochen haben. Reißen Sie doch mal. Also TVG, da hat ja FDI 50%, war mit 50% dran beteiligt. R24 war in 100% in FDI-Hand. Und außerdem gab es ja auch FDI-Anteile an RTG. Wie hat sich das damals dargestellt? Weil Sie haben ja sozusagen dann auch eine Maßnahme ergriffen, dass Sie sozusagen als RTG dann eingestiegen sind. Vielleicht mögen Sie einmal umreißen, was war da genau der Beweggrund? Wie ist das Ganze zustande gekommen? Welche richtungsweisenden Entscheidungen waren da maßgeblich?
Also bei solchen Themen ist es immer gut, wenn man einen Plan hat, beziehungsweise wenn man Erfahrung hat. Und beides haben wir natürlich auch aufgrund der Thomas Cook Insolvenz, wo wir schon ähnliche Erfahrungen machen mussten mit Alpha. Zunächst ist immer mal das Wichtigste Kundenschutz. Bei solchen Themen, also so ein Ereignis kommt ja dann letztendlich doch immer wieder überraschend. Ja. Das heißt, das Erste, was Sie tun müssen, ist, dass Sie schauen, okay, wo ist die Schnittstelle am sensibelsten? Das ist immer zum Kunden. Sprich, die Kunden, die gerade im Urlaubsgebiet sind, die Kunden, die gerade vor der Anreise stehen. Wir haben ja auch Reisebüros und Kooperation. Das heißt, das ist immer Prio 1. Mhm. Wenn man das mal einigermaßen abfedert mit den vorhandenen Strukturen, dann kann man sich anschauen, wie ist man als Firma involviert. Ne? Da war ganz klar die Priorität im Bereich TVG. Da waren wir schon mit der Raiffeisen Vertriebs GmbH 50% Gesellschafter. Da wollten und mussten wir auch unseren Franchise-Partnern gegenüber Sicherheit zeigen und sagen, ja, wir übernehmen die 50% beziehungsweise versuchen die 50% zu übernehmen, damit es hier Stabilität gibt. Mhm. Das war in den ersten Tagen der Insolvenz, also da war der Insolvenzverwalter, glaube ich, gerade bestellt. Waren wir schon in München, haben diese Punkte besprochen und es ist uns ja auch innerhalb der ersten, ich glaube nach 10 Tagen oder so, ihr müsst jetzt nachgucken, gelungen, diese Anführungszeichen Lücke zu schließen. Mhm, ja. So, das zweite Thema, das natürlich für uns relevant war, wir sind ja 100% Gesellschafter der Euvir, also sprich Sonnenklar, und FDI hat hier operativ die Tätigkeit übernommen, beziehungsweise auch die Produkte geliefert. Also hier war sicher vom Produktbereich her die größte Lücke. Also der Sender musste am massivsten reagieren. Ja, da hat das Team rund um Christian Schellinger hervorragend reagiert, weil der Bildschirm war nie schwarz, das Gegenteil war der Fall. Wir haben immer Reisen verkauft, wir waren immer präsent, aber das ist sicher die schwierigste Operation in diesem ganzen Zusammenhang gewesen. Mhm. Und natürlich daraus resultierend, weil Sonnenklar ja auch Reisen verkaufen muss, kommt Göran ins Spiel mit R24. Das war insofern am weitesten weg, jetzt nicht emotional, sondern technisch, weil das eine 100%ige FDI-Tochter war. Also da hatten wir überhaupt, waren wir nicht involviert in dem Bereich. Da mussten wir dann wirklich zum Insolvenzverwalter. Da gab es auch andere Angebote. Da gab es natürlich, wie das leider bei einer Insolvenz immer ist, hat so ein bisschen was mit, ich möchte jetzt nicht den Begriff Bazar verwenden, aber es ist schon nicht so strukturiert alles, also da muss man schon auch ein bisschen...
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie viele Angebote gibt es, wie groß sind da die Preisunterschiede?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das natürlich alles beim Insolvenzverwalter liegt, aber der Insolvenzverwalter hat natürlich immer als Motivation, erstens möchte er Mitarbeiter stellen sichern und er möchte natürlich für die Gläubiger möglichst viel Geld rausholen. Ja. Mhm. Das ist sein Job und das ist ja auch legitim. Ja. Und darum ist es immer an der Stelle in Anbetracht eines gewissen Zeitdrucks eine Herausforderung.
Ja. Okay, und Sie haben sich dann mit welchen Argumenten durchsetzen können?
Ja, weil es gut passt. Ne? Also das ist natürlich
für Sie passt es gut, aber passt
es auch für alle gut gepasst, das kann man ja später ja sagen. Ja, ja. Es ist ja immer so, es muss für die Mitarbeiter passen, es muss für die Gläubiger passen, es muss für den Insolvenzverwalter passen. Ne? Und es muss ja Sinn machen.
Ja.
Also wenn jetzt R24 vor einem Jahr dann entschieden hätte, wir verkaufen jetzt Kühlschränke, hätte vielleicht auch funktioniert, wäre aber nicht, wäre für alle Beteiligten nicht sinnvoll gewesen. Ja. Ne?
Übers Kurze, aber man muss vielleicht sagen, dass R24 eben direkt nötig ist für den Betrieb von Sonnenklar TV, weil viele Reisen werden dann eben übers Callcenter gebucht und das Callcenter sitzt nicht auch in München, sondern eben in Erfurt.
Genau.
Ja, und wahrscheinlich verliert eben das ganze Konstrukt, auch wenn dann irgendwie eine Unterbrechung wäre oder es über Wochen dann dauert, an Wert, weil eben die Kunden, potenzielle Kunden sich auch abgewöhnen würden von diesem Kanal, oder? Wenn der nicht mehr so performt oder nicht mehr erreichbar ist. Also das ist sicherlich auch ein gewisser Zeitdruck, oder schätze ich
natürlich,
das?
Natürlich ist es ja generell Zeitdruck. Mhm. In einer, bei allen Bedauern in der Branche, das vorhanden war aufgrund der FDI-Insolvenz, gibt es ja natürlich auch Marktbegleiter, die versuchen, möglichst großen Anteil der Umsätze zu kriegen. Das ist ja auch legitim. Natürlich. Das ist ja auch in diesem Fall passiert.
Haben sie ja auch probiert.
Und dann ist es natürlich ein freies Spiel. Und jede Verzögerung in Richtung Verbraucher, aber auch in Richtung Branche, ist eher toxisch. Das ist ganz klar. Da muss man natürlich schnell sein. Da muss man sprechbereit sein. Und zum Glück haben wir das gut hingekriegt.
Herr Gilder, wie gestaltet sich das aus Ihrer Sicht? Also war das dann so ein smoother Übergang? Oder, weil das hat ja sicherlich auch operative Hürden bedeutet, oder?
Also smooth war nicht, wenn ich das sagen. Also es war alles andere als smooth. Aber wir sind seit Jahren für Sonnenklar das Service Center im kompletten Kundenservicebereich. Das heißt also, bucht ein Kunde, hat eine Frage zu seiner Buchung, Abwicklung, E-Mail etc. pp. Das lag schon immer komplett bei der R24. Also wir sind nicht nur, waren nicht nur für FDI tätig, sondern wir waren für Sonnenklar tätig. Wir haben auch 2-3 externe Kunden, die wir im Touristikbereich betreuen. Und für uns war halt wichtig in der Zeit, alle unsere Kunden, ja, wo der, einer der größten FDI natürlich weggebrochen war, bei uns zu behalten. Ja.
Wie viel Prozent also, des Volumens ist, hat FDI ausgemacht?
Knapp 50%. Mhm. Ne? Also mit B2B für die Reisebüros und natürlich die Webseitenbetreuung. Das war schon ein Bruch da in der ganzen
Geschichte. Keine gute Risikostreuung, aber am Ende ist es gut
ausgegangen. Bei konzerninternen Unternehmen dann immer ein bisschen schwierig, das Risiko zu steuern.
Das stimmt.
Aber wir hatten zumindest ein externes Geschäft.
Ja, immerhin, so 50%.
Genau.
Aber, ne? Okay, genau.
Okay, und das heißt, Sie haben dann sozusagen das Ganze weiter fortgeführt. Und es war ja auch, wenn ich das richtig verstehe, war das natürlich ganz eng verknüpft mit der TVG. Also Sonnenklar, TVG, das ganze Konstrukt. Also deswegen haben Sie wahrscheinlich auch schnell zugeschlagen. Und ich dachte, okay, das ist jetzt die Chance, um auch wirklich dieses spezielle Konstrukt Sonnenklar in Verbindung mit TVG dann auch für sich zu vereinnahmen. Nun springen wir vielleicht einmal darauf, das ist ja auch, da hatten wir auch mehrfach darüber berichtet, dass damit aber auch der Leitveranstalter sozusagen wegfiel. Ne? Also es ist ja, der FDI war nicht mehr da, aber es gab keinen anderen, der sozusagen an den Platz von FDI gerückt ist. Wie gestaltet sich das aus Ihrer Sicht, Frau Ost? Also war das dann schwierig, das den Reisebüros nahezubringen? Wie ist es jetzt, vielleicht auch rückblickend nach diesem ein Jahr?
Also zunächst war es ja erstmal ganz wichtig, dass man alle Kunden, genau das, was Thomas gerade nochmal gesagt hat, dass wir die Kunden erstmal entsprechend auf neue Veranstalter umgebucht haben. Und das hat hervorragend funktioniert, weil man konnte dann feststellen, dass natürlich das Produkt doch relativ austauschbar ist. Ne? Denn ich sag mal, im Reisevertrieb hat das dank vielleicht auch der Praxis, die man durch Thomas Cook bereits hatte, hervorragend funktioniert. Das heißt, die Mechanismen kannte man, auch die Reisebüros wussten, wie sie reagieren mussten. Die Schnelligkeit bei diesem gesamten Thema war extrem wichtig. Also bei Thomas Cook, wenn man überlegt, hat es doch relativ lange gedauert, auch bis der Insolvenzverwalter entschieden hat, etc. Das ging diesmal rasend schnell. So, und dann ging es im ersten Augenblick erstmal darum, alles umbuchen. Da waren Leitveranstalter etc. völlig uninteressant, weil es war erstmal wichtig, das Geschäft entsprechend zu retten. Über weitere strategische Themen unterhält man sich dann irgendwann, wenn man alles mal wieder in ruhige Fahrwasser hat. Und das war auch genau zu dieser Zeit. Also für uns war es das Wichtigste. Wir hatten nach 10 Tagen Sicherheit für die Franchise-Nehmer, die natürlich alle total kopflos waren. Ja. Der Leitveranstalter ist weg. Was passiert mit Sonnenklar? Ich meine, damit sind wir ja nun ganz eng verbunden. Und das war nach 10 Tagen klar. Und dann war klar, okay, und jetzt müssen wir erstmal operativ alles wieder in die Spur bringen. Und dann können wir uns später darüber Gedanken machen, wie die Strategie aussieht. Und das haben wir auch genauso gemacht. Und ich denke, das hat recht gut funktioniert. Erstmal agieren.
Aber Sie sind ja noch nicht so weit, dass Sie jetzt in so einem ruhigen Fahrwasser sind, dass Sie sich umgucken nach einem neuen Leitveranstalter. Oder schätzen wir das falsch ein von außen?
Ich weiß gar nicht, warum wir uns immer nach einem Leitveranstalter umgucken sollen, weil wir haben ja einen.
Das Frage
ist auf
Sie,
der einen vielleicht. Seite sonnenklar, der natürlich, ich sag mal, für uns einen unschätzbaren Wert darstellt, aufgrund dessen, dass die Produkte, die wir dort haben, halt letztendlich nur bei uns gebucht werden können. Also einmal über Görans Callcenter, über die Webseiten und über unsere Reisebüros.
Ja.
Und wenn man sich heute die Marktkonzentration anguckt, dann kann man eigentlich keine bessere Ausgangssituation haben, als ein Produkt zu haben, was nur wir haben. Und dementsprechend, wie dann die gesamte strategische Ausrichtung, wo kann man punktuell mit dem einen oder anderen vielleicht etwas enger zusammenzuarbeiten, ist natürlich eine grandiose Ausgangssituation, die kein anderer so in der Form hat. Und das wollen wir auch natürlich genauso weiter fortführen.
Gefällt Ihnen die Flexibilität, die Sie heute haben, besser?
Ach ja, besser, das wäre jetzt, ich meine, wenn man die Mutter verloren hat, hört sich das jetzt ein bisschen komisch an. Aber ja, natürlich, wir sehen ja auf dem Sender auch, welche Möglichkeiten wir haben. Ja, also wir waren vorher sehr stark auf das Thema Big Extra konzentriert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einmal zu schauen, was gibt's am Markt. Und man merkt ja auch sehr deutlich, es kommen plötzlich Player ins Spiel, die kannte vorher kein Mensch. Und die jetzt natürlich ein sehr interessantes Produkt für uns anbieten.
Zum Beispiel?
Also ob man jetzt Neon, Select, Arturo, also da konnte ich jetzt eine ganze Menge. Das heißt, wir haben ein großes Portfolio und dieses Portfolio bringt uns halt dazu, ganz neue Zielgruppen anzusprechen. Die Reisebüros bekommen einen ganz anderen Stellenwert nochmal, weil gerade wenn ich erklärungsbedürftige Produkte wie Rundreisen und so weiter habe, dann ist natürlich ein Reisebüro besonders gefragt. Ja, ja. Und deswegen ist es für uns eine sehr komfortable Situation.
Herr Bösel, wie sehen Sie das? Also Leitveranstalter, die Frage könnte man ja auch der ganzen Unternehmung RTK
stellen. Hat ja Birgit jetzt beantwortet. Ich glaube, das Konstrukt, das wir haben mit Sonnenklar, mit TVG, mit R24, mit unseren Reisebüro-Kooperationen, mit dem Thema Eigenvertrieb, wir haben ja auch einen starken Eigenvertrieb plus Internationalisierung, signalisiert schon, in welche Richtung wir gehen. Mhm. Wir sind einer der größten Vertriebseinheiten in Europa geworden, sicher ein Stück weit am unabhängigsten, was Veranstalter betrifft. Nicht, dass wir die Veranstalter nicht mögen, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mit allen ein sehr gutes Verhältnis, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Aber eine gewisse Flexibilität wird nicht schaden in den nächsten Jahren. Wir erleben ein unheimlich dynamisches Marktumfeld, dass wir innerhalb der letzten 5 Jahre 2 unserer großen Reiseveranstalter verloren haben, ist auch ein Signal an die Branche. Stimmt die Wertschöpfungskette noch? Sind wir eigentlich als Branche stabil genug aufgestellt? Wie reagieren wir auf steigenden Einfluss von Technikunternehmen, schnellere Produktionsarten? Ich glaube, Flexibilität, Schnelligkeit, Dynamik, aber auch eine gewisse Form von Emotionalisierung wird der Branche im Leisure-Bereich ganz wichtig sein. Und da haben wir mit Sicherheit sehr gute Karten.
Und ist die, vielleicht eine Nachfrage noch, Wertschöpfungskette. Ja. Ist die Wertschöpfungskette, wenn Sie haben die Frage aufgeworfen, denn eigentlich zu lang? Wenn man sich anguckt, also ich weiß nicht, ob Sie mit den Technikunternehmen auch Check24 meinen, extreme Vertriebspower, eigenen Veranstalter mit Aurum Tours, hohe Synergien, Kunden aus anderen Bereichen, die rübergeholt werden können. Also eine Wertschöpfungskette, die ist viel kompakter, lässt sich mehr rausholen. Ist die Touristik zu komplex, dass alle noch gut Geld verdienen können?
Die Touristik ist sehr komplex. Ich glaube, dass wir alle nicht genug Geld verdienen am Ende des Tages. Zum Glück verdienen wir Geld, die meisten zumindest. Aber dass diese Wertschöpfungskette unter Druck steht, da muss man jetzt keine Glaskugel haben. Ne? Das bedeutet nicht, dass sie obsolet ist, dass sie vorbei ist. Aber man muss sehr genau darauf schauen, wie wird produziert. Ja. Und man muss noch genauer darauf achten, was der Kunde möchte. Mhm. Also wir, ich glaube, gerade hier in dieser Reihe, wir sind ja glühende Pauschalreisefans mit allem drum und dran, ohne Einschränkung. Mhm. Aber man muss natürlich schon erkennen, wie kauft heute der Kunde? Mhm. Welche Flexibilität möchte der Kunde? Verträgt sich das mit unserer Produktionslogik?
Ja.
Hat das... wir hören von der Politik immer, es wird weniger bürokratisiert. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also all die Themen, die uns in der Branche beschäftigen, spielen hier natürlich eine ganz große Rolle. Und darum glaube ich schon, ist jedes Unternehmen und die Führenden in der Branche tun das ja auch, gut beraten, diese Prozesse immer wieder kritisch zu durchleuchten, ohne sie kritisieren zu wollen. Ganz im Gegenteil. Nochmal, wir haben hier über Jahrzehnte ein stabiles Modell.
Ja.
Wir haben hier über Jahrzehnte eine relativ stabile Struktur in der Branche. Und für den Kunden ist es ein Mehrwert, den sie in anderen Ländern vielleicht so in der Fülle nicht erleben, weil es weniger Veranstalter gibt, weil weniger Vielfalt da ist. Aber eins gemerkt, aufgepasst, das ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Und bloß nicht irgendwie in zu starre Strukturen verfolgen.
Sie sind ja jetzt, Sie haben ja auch das Stichwort Unabhängigkeit gegeben, Flexibilität etc. Sie sind ja sozusagen jetzt als alleiniger Gesellschafter von der TVG auch in der Lage, dass Sie selber direkt steuern können, also die Richtung quasi vorgeben können. Wohin soll es denn gehen, beziehungsweise was wollen Sie vielleicht auch jetzt anders machen? Was hat sozusagen den RTG-Anstrich bei der TVG?
Ganz wichtig bei der TVG sind die Franchise-Partner. Das ist das alles Entscheidende. Also das ist immer die ganzen Diskussionen über Leitveranstalter, geht's links, geht's rechts, geht's nach oben, nach unten. Das ist immer für mich so ein bisschen Pausenfüllung. Mhm. Ein Franchise-System steht und fällt und lebt von den Franchise-Partnern. Und die müssen zufrieden sein. Und da hat die Birgit mit ihrem Team einen hervorragenden Draht. Das muss man wirklich sagen, über die letzten 12 Monate, das war eine schwierige Phase. Vielleicht in den letzten 8 weniger wie in den ersten 4, aber trotzdem war es schwierig. Und das ist hervorragend gemeistert. Wenn man die Kolleginnen und Kollegen im Franchise-Bereich anhört, mitnimmt offen diskutiert, dann findet man im Franchise-System immer den richtigen Weg. Mit der einzigartigen Konstruktion Sonnenklar TV, 2 Millionen Zuschauer jeden Tag, super emotionales Produkt, erfolgreichster Reisesender in Europa. Ich könnte jetzt da noch ein paar so Punkte bringen. Werbefenster.
Ich bin sehr stolz auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ich bin sehr stolz. Ja. Also ist es ein absoluter Mehrwert, nicht nur für den Verbraucher, weil er Bewegbilder sieht, nicht nur für die Branche, weil es unser emotionales Produkt abrundet, sondern natürlich ganz speziell für die TVG-Franchise-Partner, weil sie ja Teil, nicht nur der Gruppe, sondern Teil der Familie sind.
Genau. Wir haben auch schon mehrfach ja gehört, auch von Ihrer Seite, dass es sich natürlich trotzdem um ein Übergangsjahr handelt. Also offensichtlich muss man natürlich auch erstmal in einen Duktus kommen, wo das dann auch wirklich funktioniert. Reibungslos Technik. Technik hatten wir schon mal angesprochen in einem anderen Talk, als Sie auch mit dabei waren, Frau Aus. Deshalb wird sich wahrscheinlich auch immer wieder diese Message oder diese Frage halten, gibt es denn dann irgendwann doch einen Leitveranstalter? Schließen Sie das denn aus?
Ich schließe grundsätzlich gar nichts aus, weil ich nicht sagen kann, was die nächsten 5 Jahre passiert. Ich sage nur, dass momentan überhaupt kein Bedarf da ist, dass unser Konstrukt ein anderes ist, dass die Umsätze gut laufen, dass wir hervorragende Ware haben, dass wir im Bereich Sonnenklar eher mehr Angebote kriegen könnten, wie wir brauchen. Und deshalb gibt es momentan diese Frage nicht. Aber wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahrzehnten, also es ist nichts fix.
Besonders in der Branche.
Nein, schon gar nicht in der Branche, aber da sind wir mit anderen Branchen sehr artverwandt. Das kann man so nicht sagen, aber momentan gibt es keine.
Das alles nennt sich Transformation. Ne? Das ist eben auch
ganz
das,
genau.
Was alle Branchen betrifft, Automobil, Reise, dann eben auch überall. Genau.
Ist trotzdem
Medien, ja, genau.
Auch das, natürlich, genau. Sind selbst auch von der Transformation betroffen, ganz klar. Trotzdem gibt es ja immer dieses Gerücht, was auftaucht, auch jetzt kürzlich wieder, es sollte angeblich einen Investor geben. Ich frage es einfach mal direkt, ist es ein Gerücht, was bewusst gestreut wird? Gibt es da Gespräche?
Wie halt immer bei Gerüchten, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich weiß auch gar nicht, welchen Hintergrund es haben sollte.
Ja.
Ich glaube, letzte Woche kam gerade die Meldung, dass wir in Frankreich uns gerade engagiert haben. Genau. Also wären wir jetzt so verzweifelt, sind wir auf der Suche nach irgendjemandem, wüsste ich nicht, warum wir expandieren. Also damit sollte die Frage beantworten.
Nee, verzweifelt nicht, aber es kann ja auch genau zueinander passen, dass Sie eben sagen, die Wertschöpfungskette ist unter Druck, Größe ist mehr denn je entscheidend. Sie wollen strategisch expandieren und irgendwann braucht man dafür auch strategisches Investment. Aber die Kausalkette stimmt so nicht.
Also ganz ehrlich, ich verstehe auch die Diskussionen, die gibt es ja auch immer wieder mit anderen Unternehmen aus der Branche, weil es ja auch, das ist ja auch charmant, aber wir sind super stabil aufgestellt, wir haben tolle Umsätze, wir haben eine Strategie, wir haben dieses Jahr, glaube ich, sehr gut hinter uns gebracht, wir haben ein tolles Team. Also insofern, ich sage jetzt nicht, dass alles rosarot ist und wie in den Sonnenaufgangssegeln, aber es ist trotzdem sehr entspannt und die größten Herausforderungen bringt uns eigentlich der Markt. Mhm. Wie verändert sich das Produkt, der Kunde, wie sind die Wettbewerber, und da spreche ich jetzt nicht von Reisebüro-Kooperationen, sondern von Wettbewerbern gegenüber auch den großen Veranstaltern, wie verschiebt sich dieses Konstrukt. Ja. Das sind eigentlich die Themen, die uns mehr beschäftigen und nicht unbedingt müssen wir jetzt auf über jedes Hölzchen springen, wo jemand rausgeht und sagt, ich suche mir den Investor.
Na ja, klar, aber Sie geben ja selber eine gewisse Strategie vor, also Internationalisierung treibt Sie selber, also das ist Teil Ihrer Strategie. Aber wenn man jetzt sozusagen auch mal mit dem Rückblick FDI-Insolvenz draufschaut, Sie würden sagen, Sie sind heute gestärkter durch die Opportunitäten, die es da gab am Markt, besser aufgestellt.
Unser Ziel ist, jeden Tag stärker zu sein, und das haben wir in den letzten 365 Tagen gut geschafft.
Okay, sehr gut. Und hier auch zufriedene Gesichter.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr gut.
Inwiefern gab es denn für Sie, Herr Giegter, Veränderungen im Geschäftsmodell dann?
Also, sagen wir mal so, wirkliche Veränderungen im Geschäftsmodell gab es nicht, weil wir sind die ganze Zeit aufgestellt, rein touristisch zu agieren. Das heißt, wir haben nur Touristikkunden. Mussten natürlich auch, wenn fast 50% des Volumens wegfallen, auch andere Sachen eingehen. Wir haben in der Anfangszeit relativ schnell mit dem Insolvenzverwalter einen Deal, sagt man dazu, war es aber nicht, in der Vereinbarung getroffen, Dienstleistungen zu erbringen, da unser Vertrag ja mit FDI in dem Moment auch zu Ende war. Haben letztendlich versucht, so schnell wie möglich eine höhere Auslastung wieder zu kriegen, und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft.
Mhm. Also. Okay, und wird sich jetzt auch in die Zukunft blickend strategisch irgendetwas verändern? Gibt es da andere Ausrichtungen?
Sagen wir mal so, die Nähe des Service Centers zu Sonnenklar und jetzt auch zur DVG, die ist, wir sind deutlich näher aneinander gerückt. Ne? Ja. Also wir haben früher, ich will nicht sagen in unserer eigenen Welt gelebt, aber wir waren das Service Center, Birgit war das
Reisebüro. Woran macht sich das deutlich? Geben Sie mal ein Beispiel.
Ich weiß gar nicht, also schon alleine der Kommunikation. Ja. Also wir kommunizieren heute mit Sonnenklar wesentlich mehr, wesentlich intensiver, auch Inhalte, also über Produkte, wie laufen die Produkte. Das hat es in der alten Welt nicht so sehr gegeben.
Okay. Ne? Aber warum nicht? Also weil im Grunde haben sich ja im Grunde nur die Beteiligungsverhältnisse geändert.
Oder? Ja, aber der Auftraggeber für die Produkte war zum Schluss aus meiner Sicht die Big Extra.
Ach so.
Ja, also das war alles, war nicht, also wir sind näher am Kunden.
Okay.
Also wir sind jetzt näher.
Also Ihre Expertise, was die Kunden feedbacken, geht auch direkter dann.
Absolut.
Oh, okay, ja, absolut. Alles klar.
Okay. Also wenn weil das ist halt letztendlich auch zu den Reisebüros. Das heißt, der Austausch untereinander. Vorher war es nicht so, dass man gesagt hat, sag mal, läuft bei dir das Produkt auch nicht gut oder läuft es bei dir besonders gut? Und heute sind wir im permanenten Austausch und sind ganz nah am Markt dran und wissen sofort, okay. Also und sind dann in dieser Dreierrunde, also ich sag mal, gestern noch zum Thomas gesagt, wir sind so ein bisschen wie siamesische Zwillinge, weil wir eigentlich permanent zusammen in irgendwelchen Videocalls hängen und uns mit den Veranstaltern auseinandersetzen, natürlich auch mit dem Produkt. Das haben wir vorher nicht gemacht. Und das muss ich sagen, das hat eine ganz andere Qualität. Und man kann natürlich auch ganz anders mitreden, mitbestimmen und kann auch das, was die Reisebüros als Feedback geben, natürlich direkt an die Produktkollegen weitergeben. Mhm. Genau nachfragen, wie sieht's im Callcenter aus? Ist das da genauso? Und somit ist man natürlich auch mit den Veranstaltern ganz anders im Gespräch. Ja. Also das hat eine ganz andere Qualität bekommen.
Ja, das glaube ich. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, das Volumen, was Sie mit Ihrem Callcenter sozusagen umsetzen, also für den Reisevertriebsbereich, wie viele Reisebüros entspricht das? Sind das 30, 40, 50?
Viele Reisebüros.
Viele. Aber also, wie muss man das einsortieren? Wie viele Reisen verkaufen Sie in der Woche über Ihr Callcenter?
Das kann ich in der Summe gar nicht sagen, weil es so viele sind und wir sie aber verschiedene Wege
verkaufen. Kann mir gar nicht vorstellen. Wie viele sind es denn am Tag?
Jetzt machen wir eine Schulprüfung. Also die Sonnenklar hat schon dreistelligen, also hohen dreistelligen Millionen Umsatzbetrag pro Jahr. Also das ist schon, das ist keine irgendwie kleine Klitsche um die Ecke. Wie viele Mitarbeiter hast du in Erfurt?
170.
170, also kann man sich schon vorstellen, dass das schon ein Volumen ist.
Ja. 170 FTEs?
Ja.
Ja, okay.
Also dreht sich schon ein bisschen.
Ja, okay. Gut, jetzt habe ich die Zahl immer noch nicht so richtig, wie ich gerne hätte, aber okay, gut.
Vielleicht nochmal zum Thema größere Veranstalter. Wie gestaltet, wir hatten, glaube ich, auch einfach mal vermeldet, dass Altus und TVG, das ist da, okay, dann war das dann doch von dem Klaus Hildebrand noch eine alte Geschichte. Also wir, dann streiten wir das ganz gerne. Genau, also das ist so, dass sozusagen Select Holidays, Tour und so weiter, das sind die Veranstalter, mit denen Sie dann so zusammenarbeiten. Okay. Ich möchte noch mal einmal auf die Anteile zu sprechen kommen, die auch Sie betreffen. Also es ist ja so, dass Saviris, die Familie Saviris, noch Anteile hat, richtig? Und Sie haben sozusagen die FTI-Anteile, beziehungsweise die wurden dann ja übernommen. Wie ist denn da jetzt das Verhältnis und inwiefern spielt die Familie Saviris da in irgendeiner Form
noch
eine Rolle?
Natürlich noch immer eine Rolle, ganz klar. Ist ja alles zigfach berichtet worden. Dass das Konstrukt gibt. Das Einzige, was sich unterschieden hat, ist natürlich, dass ja die Familie Saviris ja auch bei FDI beteiligt war. Mhm. Und das ist halt, der Veranstalter ist, leider Gottes, hat mir ja schon dazu gesprochen, weggefallen. Ja.
Okay.
Aber die Zielrichtungen, wir sind nach wie vor natürlich sehr eng mit dem Thema Orascom Hotels. Das ist nach wie vor ein sehr gutes Produkt, das wir sehr, sehr gerne verkaufen.
Ja, okay. Und das heißt, also es wird aber nicht operativ, wird da nicht Einfluss genommen, aber es gibt einfach noch weiterhin Dinge.
Gesellschafter sind Gesellschafter und Management ist Management. Das ist klar, wie in jeder anderen Firma auch.
Ja.
Gibt es natürlich klare Aufgabenverteilung und so ist es bei uns auch.
Ja.
Mischen sich denn Gesellschafter heute stärker ein, weil das Geschäft, ne, Sie haben es ja vorhin gesagt, zwei große Insolvenzen in den letzten Jahren, weil man eben merkt, naja, Reise ist eben nicht mehr der Selbstläufer, also das Produkt Reise, die Investments in den Verkauf von Reiseprodukten ist nicht mehr so ein Selbstläufer wie noch vor Jahren. Mischt sich der Gesellschafter heute stärker ein als vor fünf Jahren?
Ich glaube, das ist schon ein gewisser Selbstläufer. Ist Reisen und Urlaub hat in den letzten Jahren an Bedeutung zugenommen. Mhm. Das ist ja das Angenehme für uns, wenn wir die letzten Jahre sehen, auch von der Umsatzentwicklung, jetzt nicht auf unsere Firmengruppe bezogen alleine, sondern insgesamt hat ja auch die Pandemie etwas gemacht.
Ja. Ja.
Nämlich das klare Verständnis, ich möchte reisen. Mhm. Und jetzt, jeder einzelne Euro ist es natürlich wert, aber man darf ja auch nicht ganz unterschätzen, dass Reisen teurer geworden ist.
Total.
Und trotzdem wird gereist.
Ne? Mhm.
Also das heißt, von der Kundenseite haben wir hier eher einen Vorteil, weil es nicht mehr so, ach, wenn jetzt das Haus abbezahlt ist, der Kühlschrank voll ist und wenn meine Kinder versorgt sind, dann mache ich noch einen Urlaub. Das gibt es eben nicht mehr, sondern Urlaub wird oft auch als vorgezogenes Investment gesehen. Ich möchte mal nach New York, also gönne ich mir das. Und das tut unserer Branche schon gut.
Ja.
Das ist aber unabhängig davon, wie Urlaub produziert wird,
ja,
wie, die
ganz Wette, genau.
wie der Wettbewerb ist,
ja.
und wie wir uns als Branche, und das hat jetzt nichts mit der RTG zu tun, sondern mit uns allen, wie wir uns darauf einstellen.
Ja,
hat auch viel mit Technik zu tun. Es ist heute ganz easy, in New York ein Hotel zu reservieren. Vor 15, 20 Jahren war es auch schon einfach, aber nicht ganz so simpel.
Ja,
wir müssen darauf reagieren. Wir haben andere Kunden, die mit dem Smartphone an der Hand zur Welt kommen, auch anders. Es sind alles Themen, die wir berücksichtigen.
Ich war vor 2,5 Wochen, bin ich nach New York eingereist mit meiner Familie und weil unsere Flüge gestrichen
Sie
waren.
Das.
Ich war das. Ich war der eine. Meine Frau macht die Mail auf am Airport bei der Immigration und sagt, oh, das Hotel ist auch storniert worden. Und dann kommt natürlich so ein bisschen Temperatur auf, aber es ist genau wie Sie sagen, wenn dann eine stabile WLAN-Verbindung erstmal herrscht, hast du innerhalb von ein paar Minuten das nächste Hotel.
Ja, ja.
Also es ist wirklich verrückt. Ne?
Ist gut, aber natürlich für uns auch eine Herausforderung.
Ja, ja.
Wie nah sind wir am Kunden?
Absolut.
Weil Sie werden wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie zu einer Uhrzeit in New York angekommen sein, wo alle Reisebüros da sind. Sprich, man muss schauen, kommt wieder Callcenter
natürlich. Ja,
also all die Themen sind schon tricky,
genau.
aber... Ja, entsprechend meistern das Branche.
Ich möchte mal wirklich also Sie sagen, Reisen werden auch Investments vorgezogen und so weiter, ne? Dann wartet man nicht, bis das Haus abgezahlt ist. Natürlich nicht. Das war schon immer so. Und Reisen hat auch, ist höher im Kurs als das neue Auto, die neue Küche, Möbelkäufe, Klamotten, wie auch immer. Also wir haben als Branche da, sind wir gut unterwegs. Und trotz alledem, viele Familien sagen auch, nee, also ich fahre nur noch einmal organisiert im Jahr in den Urlaub, die es vielleicht sich vorher zweimal leisten konnten oder auch nochmal irgendwie eine knappe Woche irgendwie nochmal in den Nahbereich so, ne, gefahren sind. Oder man macht es eben nicht mehr organisiert, weil man dann eben doch selber irgendwie sich was zusammenschraubt und dann vielleicht auch die Investments eben verteilt. Die Flüge kommen irgendwie 3 Monate vorher in das Hotel nochmal kurzfristiger oder wie auch immer. Also ist da nicht, obwohl die Reise so im Kurs ist, wie Sie es beschreiben, das Produkt und vor allem dann wieder die Wertschöpfung enorm unter Druck?
Natürlich ist es unter Druck, wie jeder Konsumartikel ist unter Druck. Ne?
Ja.
Die Leute schauen natürlich, was sie kaufen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Thema Reisen einfach zum Fixstern geworden ist. Ich habe schon den Eindruck, zumindest in meinem Umfeld, dass Leute das haben wollen, dass sie das auch in Anspruch nehmen. Die Form ändert sich, da bin ich schon ihrer Meinung. Vielleicht wird es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weniger im Sinne von, ich mache nicht mehr dreimal im Jahr, sondern nur zweimal, das ist das, was Sie beschreiben.
Ja.
Ich glaube, der Erlebnisfaktor ist noch wichtiger geworden.
Genau.
Ne?
Ja.
Also das Emotionalisieren ist ganz entscheidend. Dieses Emotionalisieren während des Urlaubs, das kennen wir ja alle seit Jahrzehnten. Ich glaube, was wir jetzt als Gruppe, auch in Verbindung mit TVG, mit ERF, mit Sonnenklar schaffen, ist, Reise auch im Vorfeld zu emotionalisieren.
Ja.
Dieses Bewegbild, das wir auch bei Sonnenklar haben, und das nutzen wir auch für unsere Reisebüropartner, das ist genau der Punkt, wo ich sagen muss, wenn wir hier dem Kunden die richtigen Botschaften liefern, nicht verschönt, sondern so wie es ist, Urlaub ist ja Emotion, dann haben wir hier die allerbesten Voraussetzungen.
Sie nicken, wie machen Sie das genau, diese Emotionalisierung dann? mit den Reisebüros auch. Also ich kann es mir im Bewegtbild natürlich leichter vorstellen, klar, ja, das ist dann schon eher so Influencer-like, dann hat man irgendwie die Inspiration und denkt, wow, da will ich auch hin, ist mir egal, ob das Griechenland oder Spanien ist, ich will da an diese Klippe, ne, und da ein Selfie machen, so, das ist cool. Wie machen Sie das mit den Reisebüros?
Naja, das, also ich sag mal, die Nähe zum Sender haben wir ja nicht erst seit gestern, sondern die haben wir ja schon immer gehabt. Das heißt, für uns war ja, ist ja schon seit 16 Jahren, dass wir das Thema Digital Signage einsetzen und eben nicht darauf setzen. Ich habe immer, als wir das damals gemacht haben, habe ich mal gesagt, also wenn ich Salala nicht kenne und da steht Salala 899, dann bewegt sich zwischen meinen Ohren nichts.
Ja, ja,
aber wenn ich natürlich auf der anderen Seite halt eben ein bewegtes Bild habe und sehe, wow, was ist das denn? Dann ist genau das. Und damit sind wir, darauf ist ja unser gesamtes Konzept aufgebaut. Genau. Das fußt ja schon vor 16 Jahren auf dem Thema Sonnenklar und dem Sender. Ja. Und das Ganze haben wir natürlich verfeinert in Bezug auf Social Media. Wir machen sehr viel mit den Moderatoren zusammen. Mhm. Wir übernehmen natürlich dann auch das Material. Wir haben letztendlich auch im Newsletter und überall spielt das Thema Bewegtbild halt eben extrem eine Rolle. Weil genau das, was Thomas gerade sagt, diese Emotionalisierung und ach, da möchte ich hin. Und seitdem es das Thema Influencer gibt etc., ist es natürlich noch wesentlich stärker geworden. Und somit können wir das Thema gut aufgreifen.
Okay. Berge, darf ich noch eine Nachfrage? Wenn wir jetzt gerade genau auf die aktuelle Geschäftsentwicklung schauen, in diesem Monat, vor einem Jahr gab es sehr viele Nachbuchungen, weil viele eben ihren Urlaub bei der FDI woanders unterbringen mussten, die also sagen wir mal, auch in Vorleistung gegangen sind. Das Volumen, dieses Extra-Volumen fehlt ja dieses Jahr. Wird das ein schwieriger Monat, Juni und dann auch Juli, weil die Nachbucher, die quasi zweimal in 2024 Urlaub gebucht haben, einmal bei der FDI und dann nochmal wo auch immer nachgebucht.
Ich kann Ihnen die Frage aktuell noch gar nicht beantworten, weil ich nämlich die Zahlen von heute noch gar nicht kenne, weil ich so früh losgeflogen bin, dass ich leider keine Statistik schauen konnte.
Auf der Hand, ne? Ja, also, genau. Aber das trifft den Veranstalter mehr als den Vertrieb.
Klar.
Ja. Wir haben ja das ganze Jahr im Griff. Ja, ne? Und wir haben ja, wenn
die
Büros der Touristik oder TUI oder wen auch immer gebucht hat, dann hat sie auf der anderen Seite eine FDI-Reise studiert. Ne?
Genau.
Bei der Touristik oder bei der TUI war es anders. Weil da war das eine neue Buchung.
Ja.
Ne? Also insofern wird eher spannend, wie ist die Quote. Ne? Wir konnten ja auch letztes Jahr nicht 100% aller Kunden versorgen.
Nee, genau.
Wir haben natürlich einen großen Anteil, aber da sind wir jetzt wieder beim Deutschen Reisesicherungsfonds, wie ist die Abwicklung und dergleichen. Und zum Zweiten ist es natürlich, wir haben auch eine gewisse Preissteigerung bei den Produkten. Also es wurde ja nicht eins zu eins getauscht. Ja. Und das zu bewerten, ist nicht ganz simpel. Man kann schon hochrechnen, aber ich glaube, das Jahr, aber das haben wir schon vor 6 Monaten gesagt bei einer Veranstaltung, also Jubeljahr wird es keines werden. Es wird, glaube ich, ein Okay-Jahr. Und wenn wir gut durchkommen, können wir uns alle auf die Schulter klopfen. Aber es wird kein Champagner-Jahr.
Ja. Ich will einmal kurz die Chance nutzen, um anzuregen, sich auch rege zu beteiligen in dem Chat. Ja. Also ich habe hier gerade auch die Message bekommen, nur so zur Info, wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Nähe zum Mikro. Genau, also gerne Fragen reinreichen, die wir natürlich dann hier auch in diese Talkrunde mit reinbringen. Beteiligt euch rege, da würden wir uns sehr freuen. Herr Giegler, wir hatten jetzt gerade das Stichwort Emotionalisierung und Influencer. Davon sind Sie natürlich weit entfernt mit Ihrem Geschäft, nehme ich mal an. Das dürfte nicht so eine große Rolle spielen. Aber was sind für Sie die Herausforderungen? Womit müssen Sie sich auseinandersetzen?
Zum Schluss ist das entscheidend, dass der Kunde, der uns ja anruft, im Regelfall ja einen Buchungswunsch hat. Also er kontaktiert uns ja, wenn er sich für eine Reise interessiert, so wie er ins Reisebüro geht. Und letzten Endes ist das Gespräch mit dem Kunden und der Verkauf der Reise das Entscheidende. Also zum Schluss verdienen wir alle nur Geld, wenn wir Reisen verkaufen.
Aber inwiefern hat sich das verändert? Also gibt es da, wenn Sie jetzt auch rückblicken in die vergangenen Jahre, gibt es da eine grundlegende Veränderung, womit Sie sich auseinandersetzen müssen?
Also verändert hat sich das eigentlich nicht, außer dass der Kunde von Jahr zu Jahr immer mehr Informationen schon vorher hatte, die er bei uns heute nur noch prüft, ob es die richtigen sind.
Mhm. Ist die Entschlossenheit schneller des Kunden? Also kommen Sie schneller zum Abschluss? Bei einem Inbound-Call?
Nein. Nee? Also nicht schneller als früher. Okay. Also die Quoten sind relativ gleich geblieben, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Da hat sich nicht wesentlich was geändert.
Und welchen Anteil übernimmt eigentlich Ihr Betrieb, wenn es jetzt auch um die Buchung geht, Sonnenklar? TV. Also es gibt ja die Möglichkeit, über die Website zu buchen, Callcenter und natürlich TVG. Wie groß ist der Anteil von R24?
Also was den Sender betrifft, ist alles bei uns. Ob das Webseite ist, ob das Telefon ist.
Achso, das
ist,
läuft alles, also das okay. Läuft alles,
das
alles über Sie. Okay.
Das läuft alles über uns.
Genau. Okay, also das ist dann 100%. Und genau. Wie groß ist der Anteil Ihres Geschäftsvolumens, was Sonnenklar TV betrifft, insgesamt? Oder insgesamt, ist das auch fast 100%?
Das sind jetzt zwischen 70% und 80%.
Okay. Mhm. Ich würde gerne auch nochmal den Ausblick nach vorne richten, wenn es um RTG geht. Sie sind ja sozusagen jetzt ganz stark ins Ausland gegangen. Wie soll es weitergehen? Wollen Sie das noch weiter forcieren? Also die Strategie weiterverfolgen, Expansionsstrategie?
Also das jetzt würde ich ein bisschen einschränken, weil wir 2003 mit der RTK International in Luxemburg an den Start gegangen sind und 2001 schon mit der Travelstar in Österreich. Also das Thema Internationalisierung ist jetzt keine Erfindung der letzten Jahre. Hier spielt natürlich unser Konstrukt eine Rolle, Volumen. Wir wollen auch sehen, was in anderen Märkten funktioniert und was nicht funktioniert. Diese Diskussion Wertschöpfungskette, Produktionslogik, Technik ist in anderen Ländern ein Stück weit anders ausgeprägt.
Was kann man übernehmen?
Also Frankreich zum Beispiel produziert sehr viel direkt. Nicht, dass wir das wollen, ich möchte keine falschen Schlagzeilen liefern, aber es ist interessant, wie produziert man dort. Ne? Mhm. Man produziert auch sehr viel direkt mit dem Zielgebiet. Mhm. Das ist in Frankreich nicht unüblich. Ne? Kombination Flug und Zielgebietsagentur.
Was können Sie daraus lernen für Deutschland?
Lernen, dass wir, wie es funktioniert. Ne, wie das an dem Markt ankommt.
Das machen Sie bestimmt nicht einfach so.
Das machen wir in erster Linie immer, damit wir unser Firmenkonstrukt nach vorne bringen und natürlich erfolgreich sind. Aber es wäre ein Fehler zu glauben, etwas, was in Frankreich funktioniert, funktioniert in Deutschland. Mhm. Weil das ist die Erfahrung, die ich in 20 Jahren gesammelt habe. Nur weil es in Belgien funktioniert, muss es noch lange nicht in den Niederlanden funktionieren. Ja. Und Europa ist wunderschön, weil vielfältig. Aber für solche Themen ganz, ganz schwierig, weil jedes Land und teilweise in den Ländern auch noch unterschiedlich. Ja, in Deutschland ist, finde ich, es noch relativ einheitlich, aber wenn Sie in Belgien sind, da haben Sie ja schon mal drei Zonen, ne? Oder in Frankreich, und dann haben Sie noch den osteuropäischen Bereich und dann haben Sie andere Produktionslogiken. Sie haben außerhalb von Deutschland überall das Thema Agenturinkasso. Mhm. Sie haben ein bisschen weniger Sorge bei vielen Reisebüros außerhalb von Deutschland, was das Thema Veranstalterhaftung betrifft. All die Themen spielen dort eine Rolle. Muss das eins zu eins für Deutschland auch passen? Nein, muss nicht passen. Aber es ist gut, wenn man sich's anguckt. Und wir sind ja Vertrieb, wir sind nicht Produzent, wir sind Vertrieb. Und deshalb ist unsere Aufgabe, diese Konstrukte zu durchleuchten, prüfen und das Beste für unsere Reisebüropartner rauszuholen.
Mhm. Auf welche Mitbewerber schauen Sie besonders?
Auf alle. Weil alle natürlich wichtig sind. Ich glaube, wenn Sie
das
mich
war nicht
jetzt
die Antwort, die wir haben.
Habe ich erwartet. Nein. Also was mich am meisten interessiert momentan, wenn ich das so persönlich sagen darf, ist natürlich, wie findet die Produktion im Technikbereich statt? Wir sind ja, jetzt müssen wir nicht über Booking reden, die ja schon seit 20 Jahren am Markt sind. Mhm. Aber es kommen ja ganz viele neue Anbieter immer wieder dazu. Wie wird eigentlich produziert? Wie gehen die auf den Kunden zu? Was spricht den Kunden an? Mhm. Und das ist das, was uns am meisten bewegt, weil wir uns ja oft in der Branche so ein bisschen mit uns selber beschäftigen. Ich glaube, wir sind alle angehalten, auch andere Märkte zu nutzen, zu sehen, welche Produkte funktionieren beim Kunden. Und funktionieren die dann letztendlich auch bei uns und in unseren Unternehmen.
Mhm. Genau. Bianca, wir hatten das Stichwort DSF ja schon
mehrfach. Das wollen wir gerne aufgreifen. Genau.
Ja, genau. Das ist eine gute Gelegenheit, um da mal drauf zu schauen. Ich finde ja, aber mich würde Ihre Meinung da mal interessieren, dass es erstaunlich ist, wie schnell wir jetzt schon darüber nachdenken und auch die Signale von der Bundesregierung teilweise sogar bekommen oder von Gesellschaften, das DSF, dass die Beiträge gesenkt werden können, obwohl diese Insolvenz ja gerade erstmal verkraftet werden musste und in Teilen auch noch verkraftet wird. Überrascht Sie das auch?
Na, das überrascht mich nicht, weil die Diskussion ist ja sehr ausgeprägt. Ich glaube, die Diskussion haben wir jetzt auch alle sehr intensiv geführt. Ich glaube, man muss jetzt mal, die Botschaft ist von allen relevanten Playern in Richtung DSF, aber auch in Richtung Politik getätigt worden. Jetzt muss man mal ein bisschen innehalten und schauen, wie die Kolleginnen und Kollegen reagieren, was man daraus macht. Grundsätzlich muss man sagen, bei der Diskussion Deutscher Reisesicherungsfonds ein bisschen, glaube ich, vergessen wir alle, woher wir kommen, nämlich aus dem Jahr 2019. Was ist damals passiert? Da haben wir ganz klar den Auftrag gekriegt, ihr müsst was regeln, weil die alte Absicherung funktioniert nicht mehr. Ne? Ja. So. Hätte es da nicht ein paar Leute gegeben, von der TUI, von Schauinsland, von AIDA, vom DRV, aber auch vom VR, ASR, die sich zusammengesetzt hätten. Es waren 5, 6 Leute damals, auch der Vertrieb war anwesend, und gesagt, wollen wir jetzt eine Absicherung aufs Auge gedrückt bekommen, wenn ich das so salopp sagen darf, oder wollen wir es selber entwickeln? Ja. Man hat sich für diese zweite Variante selber entwickeln entschieden. Zum Glück. Sonst würde die halbe Branche für diesen Fonds schuften. Ja. Und dann hätte man wahrscheinlich zum Thema Beitragssenkung keinen Beitrag zu leisten. Ja. Nämlich, wir müssten einfach zahlen. So. Mhm. Jetzt haben wir ein Konstrukt gefunden, das in den größten Bereichen super funktioniert. Mhm. Ne? Gleich Worst Case, gleich quasi nach der Gründung, in dieser schwierigen Phase, muss man auch noch den Andreas Gent erwähnen, der ja diesen Fonds dann entwickelt hat bis zum Start, muss man auch noch mal unterstreichen. Gleich gab es dann FDI. Ne? Und FDI hat ja in den meisten Teilen wunderbar funktioniert. Haken dran. Ja. Wo wir korrigieren müssen oder zumindest evaluieren müssen, nicht korrigieren, das wäre das falsche Wort. Ich glaube, wir haben zum einen mal das Thema Kommunikation. Mhm. Da können wir noch besser werden, von beiden Seiten. Das ist etwas, was man von beiden Seiten her an sich angucken muss.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
Naja, wie wird kommuniziert mit dem Kunden? Wie wird kommuniziert zwischen Reisevertrieb und Kunde und DASF? Ne? Mhm. Das ist teilweise schon holprig, da ist jetzt niemand schuld. Mhm. Da hat niemand irgendwie Lust drauf, den anderen zu quälen. Mhm. Aber es ist nicht immer ruhig und es ist nicht immer rund. Und das ist eine relativ einfache Thematik, wenn man es zu Papier bringt. Ich meine, man kann ja nicht alles auf einmal entwickeln. Ne? Also das heißt, Kommunikation ist ein Thema. Ein zweites Thema, was uns gut tun würde, ist, dass wir im Fonds eine Lösung finden, Forderungen abzutreten. Mhm. Hatten wir auch in anderen Ländern. Das heißt, ich als Kunde trete meine Forderung, die ich aus FDI habe, an die, nennen wir jetzt mal die TUI ab. Die TUI gibt mir einen neuen Urlaub und kümmert sich dann intern im Fonds, dass sie das Geld quasi aus dem Fonds. Ja, ich als Kunde muss nicht in Vorleistung treten. Ja. Gut, für die Branche ist das Thema relativ erledigt. Mhm. Und der dritte Teil, das ist etwas, was wir ja auch schon erwähnt haben, ist ja diesmal nicht umsetzbar gewesen, ist das Thema Repatriierung für Reisebüros. Ja. Reisebüros haben in der ersten Phase einer Insolvenz immer die größte Aufgabe, nämlich den Kunden, der irgendwie im Zielgebiet steckt, irgendwie eine zweite Rechnung zahlen soll und in 2 Tagen mit seinen Ansprechpartner. Genau. Das heißt, hier leistet das Reisebüro echte Hilfestellung und dafür muss das Reisebüro bezahlt werden. Mhm. Ich rede nicht von Provisionen, ich rede nicht von ausgefallenen Zahlungen, ich rede rein von Dienstleistungen. Mhm. Und das ist das, was wir sicher an der Stelle, glaube ich,
aber das ist ein spannender Punkt. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Also das heißt, dass dann, weil momentan ist es ja so, dass es die Veranstalter übernehmen. Die Veranstalter sind verantwortlich für die Repatriierung. Und wie
im Zielgebiet.
Im Zielgebiet, genau. Und inwiefern sollte jetzt sollten die
Reisebüros dann... Entweder im Zielgebiet, also man kann das relativ einfach nachweisen, wie sind die Kundenkontakte, was wir übernimmt das Reisebüro, was übernimmt das Reisebüro für die Kunden, die unmittelbar vor einer Reise stehen. Mhm. Das kann man relativ klar definieren. Muss man, kann ich Ihnen jetzt nicht eine Schablone aufzeichnen, aber die ist in der Branche relativ schnell gemacht. Also das heißt, hier muss man sagen, welche Dienstleistung übernimmt das Reisebüro außerhalb der klassischen Betreuung seines Kundens. Mhm. Und das ist ein Punkt, also den wir...
Es geht um die Vergütung in erster Linie.
Es geht nicht um die Vergütung. Es geht darum, dass wir als Branche immer bei solchen Krisen gut vom Platz gekommen sind, weil wir sehr breit aufgestellt sind.
Ja.
Und das liegt, das darf ich jetzt sagen, auch ganz stark an den Reisebüros. Wir haben eine sehr hohe Reisebürodichte in Deutschland. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir bei all den Insolvenzen, und da muss ich jetzt nicht auf Thomas Cook und FDI, so könnte ich noch Air Berlin und weiß nicht, die letzten 5 anderen auch noch sagen. Und darum stört mich das auch, so muss ich ehrlich sagen, da kriegst du das bei mir so ein bisschen eine rote Linie, wenn man jetzt so ein bisschen diskutiert, was die Büros falsch gemacht haben und wo die Büros vielleicht nicht gut gearbeitet haben.
Sie meinen Stichwort Agenturenkassung.
Zum Beispiel, weil das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, während die tausenden Reisebüros da draußen nicht, dann würde die Branche ein Stück weit schlechteres Image haben. Mhm. Ne? Ja. Weil das kann der Göran, der dann seine Leute rund um die Uhr beschäftigt und da ist, aber das kann er nicht abdecken, wenn sie so einen Impact haben wie bei FDI, dann muss die Breite da sein. Und das ist ein Mehrwert, da finde ich, kann man auch mal die Reisebüros da draußen lohnen.
Ja, weil ich sag mal, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wir hätten never ever diese, und ich meine, wir haben ja nun wirklich einen sehr hohen Anteil FTI gehabt und der ist fast 1:1 umgebucht worden. Also ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, und das funktioniert nur, wenn man dort draußen einen Vertrieb hat, der entsprechend auch genau so agieren kann, der natürlich auch eng mit uns gearbeitet hat, gar keine Frage. Da ist es wichtig, dass man die Kommunikation mit allen notwendigen Organen sozusagen hat. Aber am Ende des Tages, die Arbeit, wir machen nur die Vorleistung, die Arbeit haben die Reisebüros gemacht, und das haben sie großartig gemacht.
Kunden dran sind.
Ne? Genau.
Wollen wir aber doch trotzdem nochmal auf diesen Aspekt Agenturinkasso kommen. Wie bewerten Sie denn die gesamte Diskussion, Herr Böse?
Ja, die Diskussion gibt es, und die ist ja auch berechtigt. Man muss sich das anschauen. Wir haben außerhalb von Deutschland fast ausschließlich Agenturinkasso. Ich glaube, das ist einer dieser Punkte, die ich vorher meinte, wie wir 2019 mit dem Fonds oder mit der Entwicklung des Fonds gestartet sind, ist vielleicht dieser Punkt ein Stück weit zu wenig berücksichtigt worden.
Diesen Prozess?
Prozess Agenturinkasso.
Ja. Ne?
Weil wir natürlich hier in Deutschland eine extrem hohe Direktinkassoquote haben. Wenn ich jetzt nach Österreich schaue, wo ja Direktinkasso auch ist, muss ich sagen, hier ist das Thema Kunde noch besser gelöst worden. Also es war innerhalb von Tagen, war das überhaupt kein Thema mehr am österreichischen Markt. Also hat auch Vorteile. Ich glaube, es wäre allen Beteiligten anzuraten, ein bisschen weniger emotional an der Stelle zu sein und zu sagen, so, wir haben hier ein super Konstrukt der ASF. Wenn wir noch eine Beitragssenkung, jetzt sage ich es doch nochmal, hinkriegen, dann sind auch alle anderen wieder glücklich. Wir haben drei, vier, fünf Themen, die wir lösen müssen, die wir evaluieren müssen. Und dann hat die Branche wieder mal etwas geschafft, wo man sich auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen kann.
Okay, zwei Fragen nochmal dazu. Also wie viel Beitragssenkung?
Möglichst viel.
Möglichst viel. Und Agenturenkasso, inwieweit, also was kann man
ab
denn...
Ab wann wäre das denn schon, wenn ich die Nachfrage, ab wann würde das denn frühestens überhaupt greifen? Das hat ja alles auch Vorläufe.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Regularien sind, weil es ja keine Erfindung der Branche ist und wir sind ja hier von der Politik eng begleitet. Um das charmant zu sagen, bin ich da sogar kontrolliert. Und das wird uns die Politik, glaube ich, ein Stück weit vorgeben.
Alles klar.
Ja, und der Prozess Agenturinkasso, inwieweit, was muss jetzt sozusagen getan werden? Oder ist es jetzt in den richtigen Bahnen gelenkt worden?
Gibt unaufgeregt anschauen, schauen, ob es irgendwelche Abweichungen gibt, die nicht in Ordnung sind, korrigieren, besser machen und nach vorne schauen.
Ja. Gut, das ist doch schon mal
eine Blaupause für jede Veränderung.
Genau. Geht es konkreter? Naja, also wir haben jetzt schon mehrfach darüber berichtet, und offensichtlich gibt es da Reisebüros, die da jetzt aber auch, also das war zumindest die Rückmeldung, dass sie inzwischen dann, glaube ich, auch einen besseren Prozess gefunden haben, aber nichtsdestotrotz sind das halt immer noch offene Fragen, die anscheinend geklärt werden müssen. Ich würde gerne noch einen Einwurf gerne reinbringen in die Diskussion. Stichwort Flexibilität. Da merkt ein Zuschauer an, dass es bei den größeren Veranstaltern der Tortue, Altours, alle gängigen Reiseanbieter, dass es da wirklich an Flexibilität fehlt. Stützen Sie diese These? Ich frage jetzt einfach mal in die offene Runde, um einfach auch mal die Zuschauer mit einzubeziehen.
Flexibilität beim Produkt oder bei der...
beim Produkt.
Ich finde ehrlich gesagt nein, wenn ich das so ganz offen sagen darf, weil ich finde, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Millionen an Angeboten so zusammenzuschrauben, dass man das kann und das noch und das auch noch mit einer Technik, gerade am deutschen Markt, die ja sehr teilweise schon sehr lange am Markt ist, die nicht die Flexibilität bietet wie in anderen Märkten. Also insofern finde ich, dass da die allermeisten Veranstalter einen tollen Job leisten und die Flexibilität da ist. Und der das nicht leistet, wird bald keinen Kunden mehr haben.
Ja, verstehe. Stichwort Rückvergütung. Also wenn wir jetzt auch gerade bei diesen Branchenthemen sind, die aktuell sehr stark diskutiert werden. Es gibt ja auch Reisebüros, die Rückvergütungen vornehmen. Wie gehen Sie damit um innerhalb des Vertriebs?
Also ich sag mal, wir diskutieren dieses Thema natürlich immer wieder rauf und runter. Also es ist ja immer genau in dem Moment, wenn ein von außen etwas kommt, dann schreien alle auf und sagen, um Gottes Willen, das machen wir nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auf die Messe gehe oder wenn ich halt dem Kunden irgendwas Gutes angedeihen lasse, dann ist es nicht eine Rückvergütung oder ein Rabatt oder sonst irgendwas, sondern dann ist es eine nette Geste. Also ich finde, diese Diskussion muss man ein bisschen differenzierter halt eben sich auch nochmal anschauen. Und ich finde, es gibt immer so Wellenbewegungen. Ich bin so lange jetzt schon in der Branche und ich weiß nicht, wie oft ich über dieses Thema schon diskutiert habe. Und ich sag mal, geändert hat sich am Ende des Tages nichts. Und ich finde das auch ein bisschen, ja, teilweise bin ich selber in der Lage und kriege dadurch einen Vorteil. Dann habe ich es auf einmal, dann ist es doch mein Thema. Und ist es der andere, dann schreie ich natürlich riesig auf und sage, das geht doch nicht. Also ich meine, es gibt eine ganz klare Regelung dazu, was man darf und was man nicht darf. Und dementsprechend, darauf sollten wir uns einfach auch begründen und sollten nicht immer auf den anderen schauen und immer sagen, der macht es aber gerade mal falsch. Mhm. Also das wäre so meine Empfehlung in die Richtung.
Das durchzieht sich ja durch die gesamte Branche, ja, dass genau. Vergütungen gezahlt werden. Inwiefern ist aber die Preisbindung maßgeblich für das jetzige, also die jetzige Zusammensetzung der Vertriebslandschaft?
Wir sind 100% hinter dem Handelsvertreterstatus. Genau. Das ist ein bewährtes Modell, aber es wird so ein bisschen einseitig oft dargestellt für den Vertrieb. Es ist auch ein bewährtes Modell für den Produzenten. Mhm. Also insofern kann die Branche...
Sagen die Produzenten Ihnen das auch?
Ich spüre das. Also nein, das ist schon so. Ich meine, schauen Sie, andere Branchen quälen sich mit Rabatten jenseits der 80% und weiß der Kuckuck, da ist überhaupt kein Preisbild mehr da. Mhm. Da haben wir schon noch andere Themen. Ich finde, das Modell bewährt sich und solange der Kunde es auch schätzt und wir damit umgehen können, sollten wir dieses Thema schützen. Und auf unserer Seite, wir schützen es, also wir verteidigen das ganz, ganz, ganz stark.
Rechnen Sie einfach mal die Einschätzung von Ihnen. Rechnen Sie damit, wenn es dieses AIDA-Urteil in der nächsthöheren Instanz bis ganz oben dann auch gibt, bestätigt wird, was jetzt gerade vor dem Landgericht Düsseldorf ja entschieden wurde, rechnen Sie damit, dass es sozusagen befeuert, dass man eher Rückvergütungen zulässt und dass die Preisbindung damit per se oder langfristig fallen könnte?
Aber da muss man jetzt Rückvergütung und Handelsvertreterstatus trennen. Mhm. Das wird mir immer zu sehr vermischt. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, aus meiner Sicht. Das heißt, Rückvergütung im Sinne von, ich darf rückvergüten, das kann sein, dass es da, kann ich nicht vorgreifen, bin kein Jurist, es ist möglich, dass sich da Themen anpassen. Was das Thema Handelsvertreter betrifft, sehe ich die Diskussion überhaupt nicht. Warum sollte man die eigentlich führen? Hat irgendjemand einen Vorteil daraus? Nein, ich sehe keinen.
Ja, es könnte ja sein, dass man einfach sagt, okay, also es wird offensichtlich von rechtlicher Seite mehr bestätigt, bitte lasst mehr Wettbewerb zu innerhalb des Vertriebs, also bitte seid lockerer mit den Rückvergütungen, dass man sich dann dadurch auch animiert fühlt, einfach auch meinetwegen technisch das eher darzustellen.
Also aber die Diskussion, lasst bitte mehr Wettbewerb zu in der Branche, also die würde ich gerne mit jedem führen, weil so eine Branche, die so unter Wettbewerbdruck steht.
Das ist ja die rechtliche Aussage,
Entschuldigung, da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, gute Karten.
Ja.
Also ich sehe das unabhängig. Ja, da gibt es genug Wettbewerb. Also wir sind ja nicht Monopolisten oder es gibt ja keine irgendwie... Leute, die uns da beherrschen.
Aber wenn ich Sie, Frau Aust, richtig verstehe, rufen Sie auch zu einer gewissen Entspannung auf, weil nicht jede Zugabe oder jeder Payback-Prozentsatz ist gleich die große Rückvergütungsdiskussion.
Also, genau. Ne? Okay. Und wir machen halt eins, also wir haben jetzt in 2 Wochen dazu auch eine aktuelle Stunde. Also das heißt, wir greifen halt solche Themen natürlich auch auf. Mhm. Da ist auch, ich sag mal, ja, wir haben ja mit Reiseland machen wir ja viele Dinge gemeinsam. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir sagen, wir klären da auch nochmal unsere Franchise-Nehmer auf, die können ihre Fragen stellen, um da einfach auch ein bisschen Ruhe in diese Thematik reinzukriegen, weil da kommt immer irgendwo, lässt da einer einen Luftballon steigen und dann knallt es und alle sind ganz erschreckt. Also ich finde, da sollte man ein bisschen mehr mit Argumenten arbeiten und mit Sachverstand.
Das ist auf jeden Fall gut. Apropos Argumente, apropos Sachverstand, apropos Ballon in die Luft jagen. Jetzt haben wir schon über den DASF gesprochen, dann kommen wir nicht umhin, auch über den DAV zu sprechen, würde ich sagen. Wie geht's da weiter? Ist ja der große Gesellschafter im DASF, da ist aktuell die Präsidentschaft sozusagen, die neue Präsidentschaft zu klären. Wir haben eigentlich also gar keine richtige Kandidatendiskussion. Muss man sich Sorgen machen, dass wir das noch bekommen, bevor die Wahl kommt, dass da eine große Auswahl...
Wir wollen den Kandidaten diskutieren, bevor wir wählen.
Ja, wie sehen Sie es?
Ich sehe es, ich würde mir ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Diskussion in dem Thema wünschen beim DRF, aber wie gesagt, ist jetzt wirklich am Ende der Stunde nochmal ein Hinweis oder ein Thema von mir. Wir diskutieren momentan sehr intensiv über Köpfe, über Präsidentinnen, Präsidenten, diplomatisch, nicht diplomatisch, Frau, Mann, alt, jung. Ich würde mir eigentlich erwarten, dass wir in der Branche diskutieren, wie soll sich der DRV aufstellen. Ja. Wir haben einen hervorragend geführten DRV, auch dank der handelnden Personen, Norbert Fiewig, Achim Wehrmann, Dirk Inger möchte ich noch erwähnen an der Stelle. Mhm. Ein Konstrukt, das aber aus der Zeit von Klaus Lepple kommt, mhm. der das sehr visionär aufgestellt hat, mhm. über Jürgen Büchi. Aber ist das Säulenmodell noch das Richtige? Ist es noch das Richtige?
Was ist glauben es, Sie denn?
Ich glaube, man muss zumindest mit den beteiligten Personen darüber sprechen. Ich möchte hier nicht meine Meinung dazu geben, aber mit der DAV ist ja nicht mhm. nur Präsident und operative Geschäftsleitung und Vorstand, sondern gibt es ja, wird immer ja. unterschätzt, es gibt ja zig Gremien, der DAV ist so breit aufgestellt und mit den Leuten muss man diskutieren und gerne auch mit Externen, also ja. nicht, dass man jemanden ausklammert. Mhm. Und da muss man sagen, ist das Thema der Soll noch relevant? Wir mhm. haben bei den großen ja. Veranstaltern 3 große Beitragszahler weniger, mhm. ne? ja. muss man auch ja. fairerweise mhm. sagen. Das ist auch ein Impact, den wir haben. Wir haben immer die Diskussion.
Da meinen Sie jetzt FTI?
FTI, Thomas Cook und TUI. Das sind 3 große ja. Beitragszahler, die mhm. wir bis 2019 ja. noch hatten. Die mhm. haben wir, hoffen wir, dass man die TUI vielleicht doch wieder mhm. überzeugen kann. Aber an der Stelle ist es mhm. so, dass es momentan so ist. Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir aufgrund des Amtes eines Präsidenten mhm. immer so ein bisschen den kleinsten gemeinsamen Nenner wählen müssen. Ne? Mhm. Also da haben ja die Kollegen, die Präsidenten waren im Vorfeld, haben das ja immer sehr gut gelöst. Aber ist es in Zukunft das richtige Modell? Mhm. Müsste man nicht den Hauptgeschäftsführer stärken mhm. und bei politischen Themen ihn einen aus ja. einer Säule oder aus einem Bereich an die Seite stellen? Mhm. Ne? Also ich möchte jetzt nicht in Frage stellen, ob wir einen Präsidenten brauchen, aber die Diskussion dazu, ja. wie wir damit umgehen, ist legitim. Plus einer Entwicklung, ich glaube, die können wir ja alle beobachten, dass wir im BTW, im Dachverband, eigentlich wieder einen sehr starken Verband bekommen mhm. haben, wo wir vielleicht als Branche nicht ganz schlecht beraten wären, wenn wir den politischen Einfluss konzentrieren und mhm. nicht zu viele Köche draußen herum gehen mhm. Und mit der Politik verhandeln, weil Teilen und Herrschen funktioniert in der Politik immer gut, aber wir sind gerade in Anbetracht der auf uns zurollenden bürokratischen Themen schon gefordert, möglichst konzentriert auf die Politik und nicht auf die Bundespolitik, sondern auch auf die EU-Politik zuzugehen. Und darum wäre es an dieser Stelle, glaube ich, legitim, diese Diskussion zu führen.
Ja. Was wäre denn Ihr Wunschkonstrukt?
Ich habe kein Wunschkonstrukt, Frau Wilkens, weil das ist eine Diskussion. Ich glaube, es ist ganz schlecht, finde ich, in letzter Zeit, diese Einwürfe, das möchte ich und das möchte ich und jenes möchte ich. Der DRV ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Branche, mhm. wie alle Verbände. Der DRV ist halt der sichtbarste und der größte in unserem Bereich. So, das heißt, wir müssen hier ein Konstrukt finden, wo wir vernünftig miteinander kommunizieren, wo wir eine Lösung finden, die im Sinne der Branche ist. Wenn wir das tun, werden wir die Akzeptanz innerhalb der Branche haben, aber auch die Akzeptanz in der Politik, und das brauchen wir.
Wie würde so eine Diskussion aussehen? Also wenn Sie so anstoßen, das ist ein weites Feld, also das kann man in verschiedenen Formen führen. Was wäre da Ihre Idee? Wie sollte man
ganz
das?
Ganz simpel. Also sprich, es gibt einen Vorstand, es gibt einen Präsidenten, es gibt einen Hauptgeschäftsführer. Die müssen so eine Diskussion, aber nochmal, ich möchte jetzt keine Ratschläge geben, aber mhm. ich würde die Diskussion sehr strukturiert machen. Es mhm. gibt Unternehmen, die auch innerhalb vom DRV organisiert sind, die Umfragen, Analysen und Auswertungen professionell betreiben. Und da muss man halt mal so ein Konstrukt entwickeln und sagen, was möchten eigentlich die Mitglieder, was möchte mhm. die Branche, mhm. Wie weit darf man eigentlich gehen, gibt es irgendwelche Grenzen, brauchen wir einen Präsidenten oder Präsidentin mhm. oder Präsidenten oder brauchen
Form,
wir nicht, mhm. wollen wir was Neues, mhm. wollen wir eine andere Form haben. Ich finde, also man muss die Diskussion nicht führen. Wir können jetzt auch im Herbst die Präsidentenwahlen schlagen. Es mhm. wird ein guter Kandidatin oder ein guter Kandidat wird sich zeigen, mhm. wird kommen, es wird weitergehen. Die Sonne wird wieder aufgehen, das ist alles gut, wir werden erfolgreich bleiben. Aber ich glaube, wir haben hier so einen gewissen Bruch in der Branche, ja. Wo wir sagen, es wäre vielleicht ganz konstruktiv, diese Themen mal etwas breiter
aufzusetzen. Und das ist vielleicht jetzt auch die Chance da, gerade bei der Suche nach einem neuen Präsidenten, vielleicht auch das ganze Konstrukt mal anders zu beleuchten, so wie Sie sagen. Wäre dann neben einem gestärkten Achim Wehrmann, der eben auch sichtbarer ist, auch mehr Außentermine vielleicht wahrnimmt, also an der Spitze da steht, wäre denn der zweite, das ist quasi dieser Präsidentersatz oder wie auch immer, diese andere Form oder vielleicht auch von den Säulen gestellt, wäre das rollierend? Wären da immer andere, vielleicht auch im Jahrestakt, andere Veranstalter, große Mitglieder des DRV, die dann diese zweite Figur stellen? Oder
ich würde mir es eher sachbezogen vorstellen. Ich glaube, es sind eher Themen, die wichtig sind. Ne? Ich würde nicht sagen, so jetzt ist Januar, Februar, März, macht die DER-Touristik und danach kommt Lufthansa City Center, sondern ich würde hergehen und sagen, ja, wenn es darum geht, jetzt eher Veranstalterthemen zu bespielen, dann ist es auch gut, wenn die Expertise mit am Tisch sitzt, in honoriger Form, bei Vertriebsthemen, der ganze Bereich der außerhalb der Veranstalter und also praktisch der touristischen Dienstleister ist ja riesengroß geworden. Ja. Im DRV, finde ich, ist viel zu wenig repräsentiert im Verband, müsste auch viel mehr noch involviert werden.
Okay, also am Ende dann auch mehr Fachkompetenz einfließen, würde ich sagen, dass es fallbezogen oder themenbezogen werden, ja? Okay. Gut, aber das ist doch schon mal, bringt uns doch in der ganzen Debatte auch weiter.
Auf jeden Fall.
Nochmal ein guter Aspekt, dass es eben nicht nur um Personen geht, sondern auch um Konzepte. Das tut doch der Branche auf jeden Fall gut.
Das war jetzt ja ein bisschen so verstehen wie etwas, was man der Branche auf den Weg geben kann. Das möchte ich gerne nochmal hier auch in die Runde geben. Herr Giegler, gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht, was Sie vielleicht Partnern oder auch der Branche gerne auf den Weg geben, denn wir sind
abseits des DRV, ne?
Abseits das ist nicht, des DRV, nicht, dass es das falsch verstanden wird, genau, aber was würden Sie sich wünschen?
Was würde ich mir wünschen? Also, Wünsche kann man ja viele haben, ja.
Kann man mal äußern, ja.
Aber wenn es um das Thema Vertrieb geht, ist, dass wir die Produkte vielleicht etwas, wie soll ich sagen, etwas flexibler durchaus gestalten, weil das ist das, was der Kunde will.
Mhm.
Das wird mit Technik sicherlich passieren. Das ist nichts, was morgen fertig ist und was morgen klack da ist.
Ja.
Aber dort wird es auf alle Fälle sich hinentwickeln. Ne? Das ist also, das ist das, was der Kunde ja will. Ne?
Also er hat schon ein Ziel. Auf die persönlichen Wünsche,
aber,
oder?
Ja, das fängt an mit, wie reise ich zum Flughafen und das hört auf mit, was tue ich in meinem Urlaub? Ja, also es ist ja heute, klar gibt es Möglichkeiten, dass ich meine Ausflüge buchen kann und was auch immer. Aber es ist nicht geschlossen. Ich kann dem Kunden das nicht in ein Paket packen und kann sagen, das machen wir noch da, das machen wir noch da, weil ich unterschiedliche Leistungsanbieter zusammenbündeln muss. Dann kommt das Thema Zahlung wieder dazu. Wie bezahlt der Kunde? Wer ist derjenige, der das Geld kassiert? Also da denke ich, das ist auf alle Fälle ein Bonus, den wir hochhalten sollten. Der soll auf alle Fälle... Ich finde das wichtig, also den Kunden in ein Paket zu packen, ohne ihn zu fesseln, wenn ich es mal so sagen will.
Also nochmal ein ganz konkreter Punkt, sehr gut.
Okay, danke. Frau Aust.
Ja, was würde ich mir wünschen? Also auf der einen Seite, wenn ich mir anschaue, wie sich der Markt entwickelt, wie immer stärker die Konzentration ist und man merkt, dass der Wettbewerb immer extremer wird, wünsche ich mir, dass mehr mit Respekt miteinander umgegangen wird und die Sachthemen viel mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ich finde, das lässt sehr zu wünschen übrig.
Mhm. Okay.
Und am Ende wahrscheinlich reflektieren Sie da verschiedene Debatten. Ne?
Da kann ich ja fast alle Debatten nehmen, die gerade irgendwo so, die werden ja nun sehr emotional und oftmals ohne Sachbezug geführt. Und deswegen, da wünsche ich mir, dass das anders läuft.
Mhm. Herr Böse, Sie haben eben schon einen Wunsch auf die Weg gegeben, vielleicht noch verknüpft. Vielleicht noch verknüpft mit einem Punkt, wo sehen Sie RTG und damit auch die Unternehmensteile in 5 Jahren?
In 5 Jahren?
Oh Gott.
5 Jahre älter.
Genau.
Nein, wir sind am guten Weg, wir sind super motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ein tolles Team, möchte mich auch wirklich an alle wenden in der Unternehmensgruppe. Es macht richtig Spaß. Wir sind Vertrieb, wir haben eine Rolle, die uns liegt, die wir beherrschen. Und deshalb sehe ich die Zukunft positiv. Wenn ich einen zusätzlichen Wunsch noch äußern darf, es gibt ja immer noch FDI-Kolleginnen und Kollegen, die noch keinen Job gefunden haben. Das darf man auch nicht vergessen, wir sind eine emotionale Branche, ich habe es ganz zu Beginn erwähnt, jahrzehntelange an Erfahrung. Ich wünsche mir, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die den Wunsch haben, in der Branche zu bleiben, unterkommen. Und für die Branche wünsche ich mir zum einen ein bisschen mehr Gelassenheit, da würde ich der Birgit 100% zustimmen, und zum zweiten Mal ein paar Jahre ohne Insolvenz, Krise und zu viele intensive Diskussionen.
Ja, trotz aller Transformationen, genau.
Gut. Ganz lieben Dank für die Runde. Vielen Dank für die vielen interessanten Beiträge. Schönen Dank auch nochmal, dass Sie alle nach Hamburg gekommen sind. Und dann bleibt mir noch, dass wir uns verabschieden. Oder hast du noch ein ergänzendes Wort?
Nein, alles Wichtige ist gesagt. Alles Wichtige ich danke ist auch. Gesagt. Wir haben die 70 Minuten fast voll. Es war super spannend und vor allem toll, dass wir eben nicht nur FTI und die Folgen der FTI-Insolvenz gestriffen haben, sondern eben noch viel, viel mehr strategische Themen, Marktveränderungen. DSF, DRV, es war viel drin, wie immer, oder?
Ganz genau.
Danke.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dann bleibt mir noch auf unsere nächste Session hinzuweisen. Morgen haben wir LMX-Touristik bei uns, den Mario Krug und Alexander Sieland. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Dort gibt es eine neue Markenstrategie. Also schaltet euch gerne ein, seid wieder dabei. Außerdem kommt hier in dieser Woche auch noch ein Wissenstag. Alles findet ihr auf fvw.de unter der Rubrik der üblichen, wirklich auch schon mehrfach genannten Videos und Live. Aber nochmal an dieser Stelle. Also schaltet euch ein. Vielen Dank, bis dahin.
Ciao. Super. Tschüss.
Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.